Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Opposition gegen den Kohleabbau in der DDR. Wir sind Schüler der Oberstufe an der Karl-Schubert-Schule Leipzig und dieser Podcast ist im Rahmen eines Geschichtsprojekts entstanden zum Thema Kohleabbau.
Für alle, die nicht wissen, was Opposition bedeutet, das wird jetzt hier nochmal kurz erklärt.
Das Wort Opposition kommt aus dem lateinischen Opposito und bedeutet das Gegengesetzte. Und genau das ist Opposition, wenn Gruppen, Gemeinden oder Parteien der herrschenden Politik Widerstand leisten.
Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie ist es eigentlich zu der Opposition gegen den Kohleabbau gekommen?
Zu der Opposition kam es, weil die Situation und die darauf folgende Zukunft den Menschen schlicht und weg Angst gemacht hat. Seit 1922 mussten 90.000 Menschen dem Kohleabbau weichen. Sie mussten ihre Häuser und Dörfer verlassen und von ganz neu anfangen. Über den noch bewohnten Dörfern und Städten hing eine Riesenwolke aus Kohlenstaub und daraufhin erkrankten halt sehr, sehr viele Menschen, weil die Luft verpestet war. Es war für die Bevölkerung einfach eine schreckliche Zeit und deshalb regte sich auch der Widerstand. So, und jetzt haben wir was über die jüngere Bevölkerung, also die Oppositionellen, gehört. Wie stand es denn eigentlich mit dem Rest der Bevölkerung?
Viele der alten Leute fanden es gar nicht so schlimm, aus den Dörfern auszuziehen und in die größeren Städte zu ziehen, wo sie nun mehr Möglichkeiten auf Versorgung und ärztliche Behandlungen hatten. Natürlich waren nicht alle alten Menschen damit einverstanden, ihre Geburtsdörfer zu verlassen und in größere Städte zu ziehen.
Jetzt haben wir ja gerade etwas darüber gehört, wie die verschiedenen Positionen der Generation in der DDR waren. Doch jetzt kam die Frage auf, was haben diese Oppositionen, die Gruppen, gegen den Kohleabbau getan?
Anfang der 80er Jahre gründeten sich die ersten Umweltgruppen in der DDR. Sie waren innerhalb der Kirche etabliert. Zu ihren Aktionen gehörten Demonstrationen, Fahrraddemos, Ökologieseminare und Informationsveranstaltungen. Meist organisierten sich die Menschen in diesen Gruppen in der Nähe von sogenannten Brennpunkten.
Eine dieser Gruppen war das christliche Umweltseminar in Röther. Das christliche Umweltseminar in Röther wurde 1981 vor allen Dingen von Christen gegründet. Und es wurde in Röther gegründet, weil in Röther war die Umweltsituation besonders schlimm, weil Röther lag zwischen den Kombinaten in Böhlen und in Espenhain. Deswegen waren dort auch die Kinder eigentlich ständig krank und es gab eine erhöhte Krebsrate. Ich habe mich mit dem Leiter vom christlichen Umweltseminar, Walter Christian Steinbach, unterhalten. Was wolltet ihr bewirken?
Also zunächst einmal natürlich, wir haben angefangen, 1980 angefangen, Bäume zu pflanzen, weil uns klar war, dass es war ja damals, gab es ja das sogenannte Waldsterben aufgrund des sauren Regens durch die Umweltverschmutzung. Weil wir sagten, Grün ist Leben, also müssen wir Bäume pflanzen. Wir haben also jedes Jahr große Baumpflanzungen durchgeführt und dann hat das aber reichte natürlich bei weitem nicht aus. Es war auch zunächst noch nicht der Gedanke einer Opposition oder eine Beendigung der DDR. Es war nur der Gedanke, wir wollen etwas für die Erhaltung der Schöpfung tun. Und wie gesagt, dann kamen die Umweltgottesdienste als nächste Stufe und wir merkten sehr bald, dass natürlich die Stasi, die damals die Staatssicherheit der DDR, merkten wir schnell, dass die hinter uns her waren und uns ziemlich präzis beobachteten und wir haben dann Beobachtungen angestellt. Zum Beispiel, es gab damals ja alten Gemüse, gab es Rotkraut und Weißkraut. Das war's. Manchmal Möhren. Und weil die Kinder hier viel krank waren, also Pseudogruppen nannte man das damals, war eine Lungenkrankheit, die durch die Umweltverschmutzung hervorgerufen wurde. Und weil überhaupt so viele Menschen krank wurden und Hautkrankheiten sich ausbreiteten, haben wir dann erstmal geguckt, was gibt's denn eigentlich an Gemüse? Und dann haben unsere Damen in dem Umweltseminar haben also das mal über ein halbes Jahr täglich aufgeschrieben, was es an Gemüse gab. Und es war dann tatsächlich so, es gab eben Weißkraut und dann gab es mal Rotkraut. Und dann gab es wieder Weißkraut und dann gab es Rotkraut. Und manchmal Möhren. Das war alles. Und Möhren auch schon oft unterm Ladentisch, ne, weil es einfach zu wenig gab. Und das haben wir dann in eine Eingabe gemacht. Also in DDR-Zeiten gab es ja nicht wie heute einen Rechtsstaat, wo man sich gegen Unrecht rechtlich wehren kann, sondern es war das Einzige, was die DDR hatte, war ein Eingaben. Gesetz. Also man konnte sich an die Regierung oder an die Bezirk, an den Rat des Bezirkes oder an die Stadt wenden mit der Bitte. Es war also die Bitte, es war kein Rechtsstaat in dem Sinn, sondern man konnte darum bitten, eine bestimmte Situation abzustellen, also mehr Gemüse in die Läden zu bringen oder die Filter zu erneuern oder bessere Filter einzubauen. Dann haben wir solche Eingaben gemacht und haben auch gemerkt, dass das alles im Grunde nichts nützte. Und dann haben wir dann überlegt, dass wir weitermachen sollten. Viele Leute gingen in den Westen, aber aus unserer Gruppe ist keiner in den Westen gegangen. Aber damals gab es viele Leute, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Die Grenzen waren ja vermint, es konnte ja keiner irgendwo hinfahren ins westliche Ausland, sondern man war ja in der DDR eingesperrt. Man konnte mit Visum nach Tschechien fahren, in die Tschechische Republik oder nach Polen. Aber wir wollten mal nach Russland, also in die Sowjetunion fahren. Das war überhaupt nicht möglich. Es war nicht verboten, aber die Antragstellung dauerte so lange und war so kompliziert und man musste so viele Wege gehen, dass man es am Ende den Wunsch aufgegeben hat. Also jedenfalls, wir merkten, dass die Eingaben nichts weiter zu nichts führten. Dass wir wurden zwar freundlich behandelt, aber uns wurden auch tolle Zusagen gemacht, dass sich alles verbessert und so weiter, aber es passierte nichts. Und dann haben wir an Honecker geschrieben, den damaligen Staatsratsvorsitzenden, und dann haben wir an Willi Stoph, das war der Ministerpräsident, an den geschrieben. Und dann kam ich auf die Idee, bei einem Vortrag in Dresden habe ich die Situation geschildert, wie sie hier ist, genauso wie jetzt eben dir gegenüber, und sage, es ist eigentlich hoffnungslos. Wir können machen, was wir wollen, die Leute sind freundlich zu uns, der Staat ist freundlich, aber es ändert sich nichts mehr. Man müsste mal eine richtige Aktion erfinden.
Später fingen Sie dann auch damit an, Umweltgottesdienste durchzuführen. Herr Steinbach, wie lief so ein Umweltgottesdienst ab?
Ja, die Umweltgottesdienste hatten einen ganz klaren Ablauf. Also es gab einen sogenannten Markt der Möglichkeiten. Es gab Öko-Pudding zu kaufen, also Milch von glücklichen Kühen. Man konnte, Eltern mit Kindern konnten Kreisel herstellen und die konnten dann die Straße bemalen und in Mölbis oder anderswo, wo wir gerade tagten, und konnten dann dort auf der Straße kreiseln. Und dann haben wir Vogelkästen gebaut und dann haben wir mit den Kindern Spiele gemacht und dann haben wir Kalender hergestellt, mit den Eltern verkauft, dass wir ein bisschen Geld in unsere Umweltkasse bekommen haben für unsere Aktionen. Und es war also ein sogenannter Markt der Möglichkeiten. Da brachte jeder zum Beispiel Bücher, die wurden da verkauft, also Bücher, die man gelesen hatte und nicht mehr brauchte, wurden dann weitergegeben. Und also alles Mögliche. Es war ein Riesentreiben. Das war meistens so, ging so um 1 bis um 2, 2:30 ging das so. Und um 3 ging dann der Umweltgottesdienst los bis um 4. Und da wurde richtig, wie ein Gottesdienst eben abläuft, eine Predigt und Gebete und Gesang und Posaunenchor und eine Band und alles. Also war ein richtiger Bittgottesdienst für eine gesunde Umwelt. Und danach gab es in der Regel ein sogenanntes Open-Air-Gespräch. Ich hatte also dann immer ein paar Leute eingeladen, also ein, zwei Experten aus der Kirche und einen Experten aus der Wissenschaft und einen vom Vertreter vom Rat des Bezirkes. Und da konnten die Leute, das war auch für die DDR ganz ungewöhnlich, konnten die Leute Fragen stellen. Ohne, in der DDR war üblich, wenn man bei Diskussionen, Parteiversammlungen oder so, oder bei solchen Diskussionen Fragen stellen wollte, musste man die in der Regel vorher schriftlich einreichen. Und weil die DDR ja sicher gehen wollte, dass keine Provokation entsteht. Und bei uns war es so, dass die Leute frei von der Leber weg ihre Fragen stellen konnten. Und das Interessante war, das fand ich wirklich interessant, es hat eigentlich kaum eine bösartige Frage an die Vertreter des Staates gegeben, sondern es waren in der Regel klare, sachorientierte Fragen, aber schon hart, harte Fragen, muss man wirklich sagen. Also die Vertreter des Staates waren dort für ihre Verhältnisse bis an die Grenze ihrer Nerven gefordert, weil die das ja auch nicht gewöhnt waren. Es war ja eine Art demokratisches Verfahren, was es so in der DDR nicht gab und nicht üblich war. Und dann hinterher, das ging dann meistens bis um 6. Und nach einigen Jahren, so ab ungefähr 87, also 86, haben wir noch einen weiteren Punkt eingefügt in das Ganze, nämlich eine Wallfahrt. Also dann zogen wir mit einem Kreuz vorneweg und ein Pfarrer im Talar und ein großes Kreuz, Holzkreuz, hatte ein Tischler aus unserer Runde gebaut. Der lebt heute noch, ein ganz toller Kerl, Rolf Schneider aus Hohendorf, Schmied aus Hohendorf, der hat das Kreuz gebaut. Dann zogen wir von Mölbis, von der Kirche, mit einer großen Wallfahrt auf die Kippe hier in Espenhain, auf die Hochhaltetages. Und das war wie eine Demonstration. Es gab ja in der DDR kein Demonstrationsrecht, wie heute. Aber eine Wallfahrt, das war eine kirchliche Veranstaltung, eine Wallfahrt. Und das war auch bloß ein Trick natürlich, ja klar. Und dann auf der Halde, oben auf der Halde Trages, haben wir dann Bibelverse und Texte von Karl Marx und Texte von Jesus und Texte von Gorbatschow verlesen. Und es war schon eine sehr gespannte Atmosphäre.
Oppositionelle Gruppen wurden in der DDR streng von der Stasi überwacht. Hatten Sie manchmal Angst vor der Stasi?
Also ich hatte schon Sorge um meine Familie. Also ich hatte einen Cousin von mir, der war stellvertretender Bischof. Dem habe ich das alles, oder den hatte ich gebeten, für den Fall, dass ich verhaftet werde, sich um meine Familie zu kümmern und um einen Rechtsanwalt zu kümmern. Wir hatten auch dann natürlich mit Wolfgang Schnur, der war ja Anwalt in der DDR und hat vielfach solche Oppositionelle verteidigt. Damals wussten wir nicht, dass der selber bei der Stasi war. Ist aber inzwischen gestorben, der Wolfgang Schnur. Sodass wir also so ein bisschen versucht haben, vorzusorgen, wenn irgendwas passieren sollte. Und es gab ja dann auch konkrete Verhaftungsdrohungen, weil wir, ja, manche Leute meinten, also auch manche staatlichen Stellen meinten es ja gut mit uns. Die waren ja froh, dass es endlich mal Leute gab, wie das Umweltseminar, die sich gegen die Zerstörung dieser ganzen Umwelt wendeten. Also manche Vertreter des Staates, also die nahmen uns schon sehr ernst und haben uns so insgeheim auch versucht zu unterstützen, weil sie eben sagten, man muss, also es gab ja im Staat auch kluge Leute, waren nicht alles Kommunisten, man muss dagegen was unternehmen, das war denen schon klar. Und dann gab es schon manchmal so Hinweise, Mensch Steinbach, seien Sie ein bisschen vorsichtiger, da die Stasi ist hinter Ihnen her. Also es besteht schon die Gefahr, dass Sie verhaftet werden. Aber es hat ja Gott sei Dank alles, ist ja alles gut.
Haben Sie manchmal daran gedacht, aufzuhören?
Nee, also ja. Es gab eine Situation bei einer unserer letzten Eingaben an Erich Honecker. Da wurde dann bei dem Eingabengespräch, kam aus Berlin ein Abgesandter von Erich Honecker, kam zu uns und es durften nur noch zwei Personen teilnehmen, also mein Freund Dr. Rolf Jenichen aus Borna und ich. Und wir durften einen Vertreter des Landeskirchenamtes mitbringen. Das war eigentlich unüblich. In der Regel war diese Teilnehmerzahl nicht so hart begrenzt, aber da merkt man schon, der Ton wird schärfer. Und der Vertreter von Honecker sagte ganz klar, Herr Steinbach, mehr ist nicht mehr drin. Wir werden nach 1995, man merke auf, das war vor der Wende, wir werden nach 1995 über die gleichen Themen reden. Er hat das natürlich getäuscht, 1995 haben wir schon über ganz andere Dinge gesprochen und Honecker war schon weg. Aber das war so 1987, glaube ich. Und da gab es eine Situation, ich berichtete dann mit Rolf Jenichen im Umweltseminar von diesem Eingabengespräch und dass der Vertreter von Honecker gesagt hatte, mehr ist nicht drin, jetzt ist gut, Schluss, aus. Und da gab es eine ziemlich gefährliche oder eine ziemlich betretene Situation, weil wir nicht wussten, was wir jetzt machten. Manche sagten, dann sollten wir doch auswandern, also wie man damals sagt, in den Westen gehen. Andere sagten, wir hören auf. Und einer aus der Gruppe sagte, Mensch Christian, zu mir, sagte Christian, du bist der Pfarrer, also du bist sozusagen der Fachmann für Hoffnung als Pfarrer. Du darfst jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Und das war eigentlich so eine Art Durchbruch und das war dann auch der Durchbruch zu dieser eine Mark für Espenhain. Und dann kam ja das Ende der DDR, kam ja eigentlich dann doch schneller, als man das 1988 und 1989 erwarten konnte. Also insofern hatten wir dann gar keine Zeit mehr, um aufzugeben oder um die Hoffnung aufzugeben.
Die größte Aktion vom christlichen Umweltseminar Röther war eine Mark für Espenhain.
Damals gab es, ich glaube, das gibt es heute auch noch, die Fernsehlotterie. Damals hieß die aber, mit 5 Mark sind Sie dabei. Und ich stand da in Dresden auf der Kanzel, also in der Kirche auf der Kanzel und dachte, ja, man müsste irgendwas, eine Aktion überlegen. Also vielleicht sowas, wie mit 5 Mark sind Sie dabei. Und da ging ein Raunen durch die Kirche, weil ja jeder wusste, dass es war eine Westaktion im Westfernsehen, dass man ja auch nicht gucken durfte, war ja verboten. Und da habe ich dann gesagt, oder sowas wie eine Mark für Espenhain. Ja. Und das war der Startschuss. Die Leute waren begeistert. Das war also ganz, also wirklich war toll. Haben uns auch geholfen in Dresden. Die Dresdner Umweltgruppe hat uns geholfen. Wir haben Plakate gedruckt, also so, nicht gedruckt, sondern gezeichnet. Und wir haben Flyer gedruckt. Da hatten wir aus dem Westen heimlich eine Druckmaschine hier uns besorgt. Und es stank alles nach Spiritus. Das hieß damals, es waren solche Spiritus-Verfahren mit Ormig. Das hieß Ormig. Das war ganz komisch. Und dann haben wir gedruckt ohne Ende. Das ganze Haus stank nach Spiritus. Es war eine tolle Begeisterung. Wir waren dann 25 Mann. Wir haben uns jeden Abend hier getroffen. Ich war dann schon, wohne dann schon hier in der Siedlung, weil ich, es war dann 85, habe ich als Pfarrer aufgehört und habe diese Fachschule aufgebaut und wohne ich dann schon hier in der Siedlung und das ganze Haus stank unendlich nach mehr Spiritus. War toll. Und abends stand immer so ein kleiner grauer Trabant vor der Tür, das war die Stasi. Ne? Die guckten nun, wer kommt jetzt im Steinbach da in das Haus, wie viele sind das, die da kommen und naja, das war die damalige Situation, muss man einfach sagen. Wir waren ja ein Überwachungsstaat, die DDR. Ja, 87 habe ich die Idee geäußert und haben wir 88 haben wir dann begonnen mit der Unterschriftensammlung und es war dann die einzige und größte überhaupt Unterschriftensammlung der DDR mit 100.000 Unterschriften. Und zwar der Witz, das war wirklich der Witz an der Sache war, eine Mark und dazu eine Quittungsunterschrift. Und dann kamen die staatlichen Stellen zu mir und sagten, was ich denn da vorhätte und was wir denn damit machen und so. Ja, ich sage, eine Mark für Espenhain, das ist eine symbolische Aktion, weiter nichts. Wir wollen, dass Espenhain restauriert wird und die Umweltverschmutzung aufhört. Aber ich dachte, Sie können das gerne verbieten, aber da machen Sie sich lächerlich. Ich würde Ihnen das nicht empfehlen, Sammlung waren ja auch verboten, eine Sammlung von einer Mark, das kann man nicht verbieten, das ist einfach, das ist einfach eine List. Und eine Quittungsunterschrift, also ich würde Ihnen empfehlen, das nicht zu verbieten, aber Sie können es gerne machen. Und es waren aber schon innerhalb von wenigen, also vielleicht für 2-3 Monaten, waren da schon 30.000 Unterschriften zusammengekommen. Und zum Ende der DDR, also im Oktober, nein, zum Kirchentag in Leipzig, also im Juli, ich glaube so im Juli, August 1989 waren das etwa dann 100.000 Unterschriften. Das war toll, ja. Ja. Aber es war auch ein bisschen gefährlich, ja.
Eine Frage, die wir uns unter anderem gestellt haben, war, wie hat eigentlich die Stasi darauf reagiert, wenn sie aufgedeckt haben, dass man in der Opposition tätig war?
Also tatsächlich war es ja so, dass die Stasi, die wusste zwar, dass es solche Organisationen gab, aber die waren alle im Verdeckten. Also zum Beispiel über die Kirche ging das meistens. Die Kirche, die durfte nämlich dokumentieren. Also die durften Unterschriftenlisten sammeln, zum Beispiel gegen die Abbaggerung von einem Dorf. Und damit konnten die tatsächlich relativ viel erreichen, weil die Stasi konnte die nicht drankriegen, weil es legal war, als Kirche so eben Unterschriftenlisten zum Beispiel jetzt zu sammeln. Und natürlich haben die Kirchen jetzt nicht rausgeschrien, ja, wir machen hier eine Widerstandsgruppe. Die haben so getan, als wären die ganz harmlose Kirchen. Aber in ganz vielen Kirchen gab es eben diese Gruppen, die was bewirken wollten, weil die damit nicht zufrieden waren, was passiert ist und eben Angst um ihre Zukunft hatten. Also zusammengefasst ging eigentlich der ganze Widerstand über die Kirche, da die das auf legalem Wege hinbekommen haben. Und wenn dann aber die Stasi bemerkt hat, ja, da ist eine Widerstandsgruppe, das ist nicht nur einfach eine harmlose Kirche und die mitbekommen hat, wer da mitgemacht hat, so, dann war das schon ganz schön blöd, weil die haben dann mit subtilen Beschneidungen einfach dir das Leben schwer gemacht und dir wurde zum Beispiel das Abitur verwehrt. Die hatten ja überall ihre Hände mit im Spiel und du konntest einfach echt wenig machen oder du hattest halt total schlechte Chancen auf einen Studienplatz. Die haben dir einfach gedroht. Also das lief dann meistens so ab, dass die, wenn du noch Schüler warst, dann sind die zu deinen Eltern auf Arbeit gegangen ganz oft und sind dann da einfach aufgetaucht. Und dann haben die Eltern schon gemerkt, ja, jetzt sind wir dran, jetzt ist echt ganz schön doof. Oder wenn du selber schon gearbeitet hast, dann waren die bei dir, sind die zu dir auf die Arbeit gekommen und dann sind die nach Hause gekommen und haben dir eben sozusagen deine Zukunft so ein bisschen verbaut. Und deswegen war man total vorsichtig und hatte immer, jedes Mal, wenn man zu so einem Treffen gegangen ist, hatte man Angst. Und das war schon ein Risiko, aber den Leuten damals war das eben das Risiko wert.
Und hatten die Oppositionellen letztendlich Erfolg?
Also im Grunde war die Wende der große Wendepunkt für die Kohleindustrie. Und die war eben sozusagen der große Faktor für den Anfang des Kohleausstiegs in Deutschland. Heutzutage gibt es ja ausschließlich nur noch Kraftwerksbetrieb. Und das war tatsächlich so, dass schon kurze Zeit nach der Wende, ein paar Wochen später, hat man schon einen totalen Unterschied gemerkt. Hat mir jedenfalls mein Opa erzählt, der hat einen Spaziergang gemacht, ein paar Wochen, 4, 5 Wochen nach der Wende. Und hat mir erzählt, dass er da einfach schon gemerkt hat, dass ein richtiger Unterschied zu spüren war. Die Flüsse waren klarer und die Luft war einfach besser. Und das war eben dadurch, dass nach der Wende sich große Umweltorganisationen wie die Grünen, das Bündnis oder der Runde Tisch gründen konnten. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die Kohleindustrie einen sozusagen Schnellstopp gemacht hat. Denn es war höchste Zeit, da wirklich schon ganz, ganz viel einfach zerstört war. Und die haben dann sozusagen das noch gerade so ein bisschen gerettet. Und ja, genau. Die Oppositionellen haben aber trotzdem auch einiges bewirkt, obwohl die im Verdeckten agieren mussten und das alles ein riesengroßes Risiko waren, haben die bei vielen Dörfern dafür gesorgt, dass sie eben nicht abgebaggert wurden durch Unterschriftenlisten und Ähnlichem. Die haben auf jeden Fall da auch ihren Teil daran gehabt. Die haben sozusagen gute Vorarbeit geleistet. Ja.
So, nun sind wir auch schon fast am Ende. Und die letzte Frage wäre dann noch, wie ist denn die Lage heute? Wie hat sich das bis jetzt entwickelt? Wie ist es so in der Kohleindustrie inzwischen?
Ja, also 2020 wurden die ersten Braunkohlekraftwerke eingestellt. 2022 sollen 7 der ältesten und dreckigsten Kraftwerke geschlossen werden. Somit haben wir dann eine 20 bis 25 Millionen Tonnen Einsparung CO2 pro Jahr für den Klimaschutz. Genau, und bis zum Jahr 2030 sollen weitere Kraftwerke abgeschalten werden. 2038 sollen spätestens 11 Kraftwerke geschlossen sein. Möglich ist aber auch schon 2035. Deutschland will laut dem Pariser Klimaschutzabkommen spätestens 2050 klimaneutral sein.
Und wie war das dann so mit der Entschädigungszahlung? Da müssen ja wahnsinnige Unkosten angefallen sein.
Ja genau, also 4,38 Milliarden Euro Entschädigung gab es für die Stilllegung der Kraftwerke.
Und wer hat diesen Geldbetrag festgelegt?
Das bestimmt ein Vertrag zwischen Bundesregierung und Kraftwerkbetreibern. Für die Auszahlung verzichten die Unternehmen auf Klagen gegen Stilllegung ihrer Betriebe. Außerdem sollen potenzielle entgangene Gewinne ausgeglichen werden. Zum Beispiel die Entschädigungszahlung für die RWE, also das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk, soll ab 2020 2,6 Milliarden Euro sein. Die LEAG, der Lausitzer Energiebergbau, bekommt ab 2025 1,75 Milliarden Euro.
Wow, das hört sich ja wirklich nach einer Menge Geld an.
Ja, das ist es ja auch und es bleibt ja spannend, was in Zukunft mit der Kohleindustrie passieren wird.
Ja, nun sind wir ja auch schon am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet neue Informationen bekommen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und tschüss!
Hallo, wir sind
Juli,
Marit
und Eva. Wir gehen in die 9. Klasse der Karl-Schubert-Schule Leipzig. Im Rahmen eines Schulprojekts haben wir uns intensiv mit dem Thema Tagebau und speziell mit dem Kospudener See beschäftigt. In diesem Podcast werden wir euch einen kleinen Einblick von dem Lebenslauf des Kospudener Sees verschaffen.
Momentan gibt es in Deutschland noch 10 aktive Tagebaue und 130 aktive Kohlekraftwerke. Im Jahr 2014 erzeugten Kohlekraftwerke in Deutschland etwa 43% Bruttostrom für die Bevölkerung. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist in den letzten 140 Jahren rasant angestiegen. Folgen davon sind Trockenperioden, vermehrte Waldbrände und Ökosysteme, die sich nicht mehr bzw. nur langsam regenerieren können. Wenn wir so weitermachen wie bisher, würden die Temperaturen bis 2100 auf weitere 5 Grad ansteigen. Das wäre global gesehen katastrophal. Für das 1,5 bis 2 Grad Ziel müsste der Kohleausstieg 2030 erfolgen. Deutschland hat ihn jedoch auf 2038 verschoben, was eigentlich schon zu spät ist. Die Alternativen zu Kohle wären Wärmepumpen, Erdwärme, Flusswärme, Solar- oder Biogasanlagen sowie Windkraftwerke.
Marit, erzähl doch mal etwas über den Tagebau im Kospuden, der ja hier ganz in der Nähe liegt und viele nichts über die Vergangenheit wissen.
Also, eröffnet wurde der Tagebau im Jahr 1981. Dieser befand sich im Süden von Leipzig und nördlich des Tagebaus Zwenkau, im mitteldeutschen Braunkohlerevier in Sachsen. Da es in der DDR eine Erdölkrise gab, strebte man eine maximale Nutzung der Braunkohle an. Im Zuge des geplanten Kohleabbaus wurden bereits 1974 die ersten Menschen nach Markleberg oder auch Leipzig umgesiedelt. Neben den Dorf Kospuden wurde aber auch ein sehr altes Rittergut abgerissen. Jedoch konnten noch geschichtlich wertvolle Architekturdetails geborgen werden. Stück für Stück wurden dann die verschiedenen Erdschichten abgetragen und an tiefer gelegene Kohleschichten, um an tiefer gelegene Kohleschichten zu kommen. Der Abraum wurde dann über Flözen, die 8 bis 12 bzw. 2 bis 10 Meter lang waren, über Gleise abtransportiert. Dies erfolgte jedoch erst im Jahr 1983. Über die Jahre hinweg wurden ca. 87 Millionen Tonnen Abraum und 82 Millionen Tonnen Rohbraunkohle gefördert. Der Tagebau erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 3,2 Quadratkilometer. Und ist an die 100 Meter tief. Als jedoch die Umweltzerstörung zu groß wurde und die Asthma- und Krebsrate durch die Luftverschmutzung drastisch anstieg, formierte sich mit der Wende eine Bürgerinitiative namens Stopp den Kossi 90. Diese organisierte am 18. März 1990 einen Protestmarsch, an dem über 10.000 Menschen teilnahmen. Sie hatten Erfolg und das weitere Vernichten von Natur durch den Tagebau wurde gestoppt. Und Juli, wie konnte dann aus dem riesigen Tagebauloch der Kospudener See entstehen?
Um den Grundwasserspiegel wieder zu normalisieren und für Erholungsgebiete für Mensch und Tier zu sorgen, wurde beschlossen, den Tagebau als See umzufunktionieren. 1994 wurde das Tagebau-Restloch Kospuden mit dem Wasser aus den Tagebauen Zwenkau und Profen geflutet. 2000 war die Flutung vollendet und die Renaturierung begann. Die Fische, die heute im Kospudener See leben, sind nicht gezielt angesiedelt worden, sondern sie wurden durch Wasservögel dorthin gebracht. Wir waren am Kospudener See und haben eine Wasserprobe analysiert. Der See hat den pH-Wert 5, was etwas sauer ist. Zum Vergleich dazu hat der Zwenkauer See den pH-Wert 3. Außerdem haben wir noch nach Nitrit, Nitrat und Sulfid geschaut. Nitrat ist 10 Milligramm pro Liter vorhanden, Nitrit 0 Milligramm pro Liter und Sulfid ebenso 10 Milligramm pro Liter.
So Eva, erzähl uns doch noch etwas über die Renaturierung und die Rekultivierung des Kospudener Sees.
Am Anfang haben sich Pionierpflanzen wie Pappeln und Birken selbst ausgesät. Später wurden aber auch Eichen und Linden für die Bodenverbesserung und Vielfältigkeit der Natur angepflanzt. An vielen Tagebauseen ist der Sandhorn sehr großflächig verbreitet, weil er sehr gut auf Kippenboden wächst. Doch Sanddorn ist ein Neophytgewächs. Er kommt also nicht von hier und verbreitet sich so stark, dass es die Arten- und Pflanzenvielfalt verhindert. So werden zum Beispiel am Kospudener See Bisons und Schafe eingesetzt, damit sich bestimmte Pflanzen nicht so sehr ausbreiten.
Gibt es bestimmte Gesetze für die Erhaltung des Artenschutzes?
Ja, in Rio de Janeiro wurde 1992 ein internationales Treffen für die Bewahrung der Artenvielfalt abgehalten. Außerdem gibt es im Bundesnaturschutzgesetz den Paragraphen 44, der besagt, dass Lebensräume von bestimmten Tier- und Pflanzenarten geschützt werden müssen. Deshalb müssen Tiere vor Beginn der Eröffnung eines Tagebaus umgesiedelt werden.
Und wie genau funktioniert so eine Umsiedlung und worauf muss man eigentlich achten?
Der erste Schritt ist, dass Biologen das zukünftige Tagebaugelände nach Tieren absuchen. Im zweiten Schritt werden neue Lebensräume für die Tiere gesucht und geschaffen. Dorthin werden dann sogar die kleinsten Tiere wie Ameisen umgesiedelt. In den nächsten Jahren müssen die Tiere in ihren neuen Lebensräumen beaufsichtigt werden. Es muss geschaut werden, ob sie sich gut zurechtfinden und weiter vermehren. Dieser ganze Prozess ist sehr aufwendig und langwierig und muss über Jahre hinweg akribisch dokumentiert werden. Aufwendig deshalb, weil zum Beispiel bei Ameisen erst die Königin gefunden werden muss, da sonst das ganze Volk stirbt. Auch Bäume dürfen zum Schutz der Vögel nur zwischen Oktober und Februar gefällt werden. Auf der anderen Seite haben Tiere wie die Kröte und die Wildkatze im Tagebau ein neues Zuhause gefunden. Von der Entdeckung der Wildkatze 2019 im Tagebau waren die Biologen sehr überrascht, da man zu diesem Zeitpunkt davon ausging, dass sie nur in Wäldern vorkommen.
Im Rückblick auf unsere Projektzeit konnten wir viel für uns mitnehmen, da wir selbst oft und gerne an den Kossi fahren und wir es uns nicht ohne ihn vorstellen könnten. Wir haben viel dazugelernt und neue Seiten des Gospudener Sees entdeckt. Wir hoffen, dass auch Sie etwas Neues erfahren und gelernt haben.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jelte Med, Anja Fischer, Alina Sterzig, dem Bund Leipzig und der Biologin Ines für ihre Mitwirkung und Unterstützung bei unserem Podcast.